ARD.
SWR Kultur. Forum.
Hier von den SWR Zukunftstagen in Ludwigshafen heute mit dem Thema Mangel an Vielfalt, die deutschen Medien und die Migration, am Mikrofon Marie-Christine Werner. Solingen, das stand bisher für den rassistischen Brandanschlag, bei dem 5 Frauen und ein Mädchen mit türkischer Migrationsgeschichte starben. 1993 war das. Davon spricht heute niemand mehr, denn Solingen steht für den extremistischen Anschlag eines Syrers, bei dem 3 Menschen ermordet wurden. Das ist verabscheuungswürdig und grauenhaft. Passiert ist das bei einem Fest der Vielfalt, das Solinger Bürgerinnen und Bürger organisiert hatten, um Menschen zusammenzubringen gegen die Spaltung der Gesellschaft. Was ist dann in der Berichterstattung passiert? Die Medien haben ihren Job gemacht, sie haben vor Ort recherchiert, berichtet, die Hintergründe beleuchtet. Aus dem extremistischen Anschlag eines Einzelnen wurde plötzlich eine generelle Debatte über die deutsche Einwanderungspolitik. Dann scheitert ein Migrationsgipfel und es werden Grenzkontrollen verschärft. Wie es den Menschen in Solingen damit ging, war kaum Thema, sondern diskutiert wurde, ob man noch sorgenlos auf die nun anstehenden Weinfeste gehen kann. Migrantinnen und Migranten waren kaum zu hören. Ist die Berichterstattung zu Solingen und anderen ähnlich gelagerten Fällen angemessen? Offenbar spiegeln Redaktionen nicht unsere Gesellschaft wider. Ein Drittel der Menschen im Südwesten hat Migrationsgeschichte, hier in Ludwigshafen sind es noch mehr. Und in den Redaktionen der herkömmlichen Medien sieht es anders aus. Wie kann es gelingen, mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in Redaktionen zu bekommen? Das möchte ich diskutieren mit Professor Karim Feridouni im Fachbereich Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Uni Bochum, Professor Kai Gnifke, Intendant des Südwestrundfunks und Vorsitzender der ARD, und Nadja Sabura, Politik- und Kommunikationsberaterin, Moderatorin und Kommunikationswissenschaftlerin aus Köln. Frau Sabura, was hat Sie an der Berichterstattung über Solingen am meisten gestört?
Wo anfangen? Also es gab für mich eine Art von Déjà-vu. Ich fühlte mich zurückversetzt in die 1990er Jahre, Stichwort Asylkompromiss. Ich habe ähnliche journalistische Fehler im Handwerk gesehen, die sich auch leider in dieses Jahr und zu diesem konkreten Anlass, aber nicht nur dort, wiederholt haben. Ich kann 2-3 konkrete Beispiele nennen. Eins davon ist, dass Politikerzitate 1:1 in die Titelzeilen übernommen werden. Das ist ein, ich will nicht sagen journalistischer Usus geworden, aber es ist etwas, was eine bedenkliche Entwicklung aufzeigt, die man definitiv hinterfragen sollte. Beispiel in der Tagesschau März, dem Bundeskanzler entgleitet das eigene Land. Oder Söder, es ist uns über den Kopf gewachsen. Oder Lindner, ich kann die Naivität kaum noch ertragen. Ich frage mich, was Politikerzitate 1:1 in den Titelzeilen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks tatsächlich zu suchen haben, denn hier werden ganz klar politische Framings vorgenommen, die dann wiederum 1:1 in die öffentliche Debatte hineingetragen werden. Wir wissen aus der Medienrezeptionsforschung, dass heutige Medienkonsumieren schnell läuft, dass es nicht komplett abläuft, sondern dass auch bruchstückhaft, teils eben auch nur Titel, Subtitel, erster Paragraph konsumiert werden. Das heißt, im schlimmsten Falle macht sich sozusagen das Öffentlich-Rechtliche selbst zu einer Form von Mikrofonhalter für Aussagen, die stark populistisch bis ja auch autoritaristisch geprägt sind. Und das macht etwas mit der öffentlichen Debatte, gerade wenn diese Formeln und diese Aussagen und diese Framings in einem Takt abgegeben werden, die wirklich nur noch eine hinterherhechelnde Berichterstattung zulassen.
Herr Gnifke, wie sehen Sie das? Stimmt das, wie ich es in der Anmoderation so beschrieben habe? Übernehmen Medien vorschnell Narrative aus der Politik? Beobachten Sie das auch?
Also ich beobachte, dass Medien die Aufgabe haben, die Wirklichkeit abzubilden. Und die Wirklichkeit in diesem Land ist, nicht erst seit Solingen, dass es eine sehr intensive Diskussion um Einwanderung gibt. Es gibt eine sehr intensive Diskussion um die Aufnahme von Flüchtlingen. Und diese Diskussion haben wir abzubilden. Wir haben nicht zu beurteilen und schon gar nicht zu bewerten, was uns gefällt oder was uns nicht gefällt. Das ist etwas, wo ich dann einfach sage, wir haben einen gesellschaftlichen Diskurs abzubilden. Und wenn Politikerinnen und Politiker sich äußern, wie sie sich äußern, dann kann ich nicht sagen, das gefällt mir jetzt aber nicht. Und das transportieren wir mal besser nicht. Und deshalb ist es auch die Aufgabe einer Tagesschau oder auch eines SWR, dann auch das zu transportieren. Wir haben, glaube ich, echt das Problem in der Politik, dass der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen mit Sofortismus beschreibt. Was wir natürlich als Gesellschaft, als Medien, aber auch die Politik immer erwarten, ist sofort eine Reaktion. Und diese Reaktionen fallen dann entsprechend plakativ aus, so wie Sie es genannt haben. Nun ist es aber nochmal, ich kann es nur nochmal sagen, nicht unsere Aufgabe zu sagen, das gefällt uns nicht, das transportieren wir nicht. Und ich würde auch sehr, sehr ungern das Wort vom Mikrofonhalter stehen lassen, weil es ist unsere Aufgabe, von relevanten Kräften dieses Landes und sagen wir mal der Vorsitzende der größten Oppositionspartei oder eben die Protagonisten von großen Regierungsparteien gehören dazu. Und ich habe die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, auch deren Positionen abzubilden. Alles andere würde mich dem Vorwurf aussetzen, dass wir von uns aus tatsächlich ein eigenes Framing betreiben oder gar Zensur ausüben.
Herr Feridoli, wie haben Sie diesen Fall beobachtet oder wie sehen Sie den medialen Umgang?
Also für mich stellt Solingen den Katalysator dar, der nochmal verstärkt hat. Die letzten Jahre wurde ja schon ein sehr, sehr aggressiver, schriller Ton in die Welt gebracht von nicht nur der AfD, die rechtspopulistisch bis rechtsradikal ist, sondern von beispielsweise dem Kanzlerkandidaten der CDU, Friedrich Merz. Mittlerweile erkenne ich bei manchen Aussagen von Herrn Merz gar keinen Unterschied mehr zur AfD. Herr Merz ist angetreten, die AfD-Zustimmungswerte zu halbieren. Was ist passiert? Die sind verdoppelt worden. Man kann die AfD nicht rechts überholen. Genau das versucht Friedrich Merz. Und ich glaube, er betreibt ein sehr, sehr gefährliches Spiel. Nicht nur seit Solingen, sondern davor schon. Ich glaube, dass er nicht erfolgreich sein wird mit seiner Strategie, alle Migrantinnen zu verunglimpfen. Denn das macht er. Er sagt beispielsweise, wenn es um das Thema Migration kommt, kommen alle negativen Sachen auf den Tisch. Der sagt aber beispielsweise nicht zu Silvester 2022 hat er ja über kleine Paschas gesprochen, die nicht hierhin gehören. Er hat aber nicht davon gesprochen, dass beispielsweise 31% der neu eingestellten Polizistinnen in Berlin einen Migrationshintergrund besitzen. Er redet nicht davon, dass 27% der Ärzteschaft in Deutschland einen Migrationshintergrund besitzen. Diese Personen haben an diesen Tagen Dienst geschoben, haben Verletzten geholfen, haben Fälle aufgeklärt. Immer wenn es um Migration geht, framet er das negativ. Und Solingen war eben der Katalysator. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie es aussieht, wenn Friedrich Merz tatsächlich Bundeskanzler wird. Dann haben wir immer, sind die Migrantinnen schuld. Also ich glaube, er betreibt ein gefährliches Spiel. Und es geht nicht darum, Zensur auszuüben. Es geht nicht darum, zu framen. Es geht nicht darum, bestimmte Menschen nicht zu Wort kommen zu lassen. Es geht um die Einordnung der Debatte. Und wenn Sie nicht Ihrer Verpflichtung nachkommen, einzuordnen und diese Aussagen so stehen lassen, ohne journalistische Einbettung, dann gibt es die Schwierigkeit.
Das möchte ich gerne unterstreichen. Ich habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass man bestimmte Stimmen nicht zur Sprache bringen soll. Punkt. Das, was ich gesagt habe, ist, dass es journalistisch notwendig ist, eine Kontextualisierung vorzunehmen und nicht eins zu eins Politsprache in die Titelzeilen zu heben. Das ist eine vollkommen andere Ebene. Und da muss ich nochmals nachsteuern und darauf bestehen, dass das klar diskutiert wird.
Wie würde eine Kontextualisierung denn dann aussehen? Also ich habe jetzt eine politische Diskussion, die nach Solingen beginnt, an der sich, wie gesagt, namhafte Parteivorsitzende beteiligen und sagen, jetzt muss aber irgendwie was mal passieren in Sachen Grenzkontrollen, in Sachen Abschiebung und sowas alles. Und wie sieht dann die Kontextualisierung aus?
Es spricht überhaupt nichts dagegen, Politikerzitate kontextualisiert entsprechend in den Paragraphen, im Fließtext etc. einzuordnen, dort natürlich auch eins zu eins zu nennen. Mein Punkt ist, dass so etwas eben nicht in die Titelzeile gehört, weil es eben Stereotypisierungen, auch Rassismen und weitere Menschenfeindlichkeiten eins zu eins reproduziert. Und das, wie gesagt, kann man leichter direkt auf der Webseite der Politiker selbst nachlesen, als dass man dafür den öffentlich-rechtlichen Stempel braucht.
Ich stelle mir nur gerade vor, wir sind ja im Wesentlichen ein audiovisuelles Medium. Und wie ich das dann mache, wenn ich dann, ich kann ja schlecht O-Töne irgendwo nach der Hälfte abbrechen, weil dann mit Stereotype befördert werden. Nein, es ist unsere Aufgabe, eine Diskussion abzubilden. Und wenn wir ein Interview führen mit politischen Kräften, dann haben wir die zu fragen, was sagen Sie denn jetzt zu Solingen? Welche Konsequenzen ziehen wir draus? Und dann, ich sage es nochmal, haben wir noch nicht einmal das Recht zu sagen, das gefällt uns nicht und deshalb senden wir das nicht oder wir nehmen es nicht auf die Seite. Wir müssen in der Diskussion, nur einen Satz noch, in der Diskussion vielleicht auch die Ebenen auseinanderhalten. Ich würde vieles teilen, was Sie sagen, ob das so schlau ist, die Strategie, die jetzt der CDU-Vorsitzende führt. Aber das ist nicht unser Job. Wir reden jetzt über die Aufgabe der Medien. Und meine Aufgabe ist nicht zu sagen, du Merz, mit deinem Kurs machst du populistische Kräfte nur stärker.
Es geht um Multiperspektivität. Wen Sie fragen? Fragen Sie nur PolitikerInnen oder fragen Sie auch WissenschaftlerInnen? Fragen Sie Menschen, die vor Ort Geflüchtetenarbeit machen beispielsweise?
Ich würde einfach mal nochmal weitergehen, um nochmal den nächsten Schritt zu machen. Gerade weil wir Herrn Feridoni in dieser Runde haben, der die Zahlen kennt. Wie stehen denn Migrantinnen und Migranten zu den deutschen Medien? Wie nehmen die sie wahr? Wie fühlen sie sich da wahrgenommen?
Also ich kann den SVR zitieren, den Sachverständigenrat für Integration und Migration in Deutschland. Die neuesten Zahlen, die der SVR diesbezüglich vorgelegt hat, stammen aus dem Jahr 2022. Und häufig ist es so, die allermeisten Migrantinnen vertrauen den deutschen Medien stärker als den Medien in ihrer früheren Heimat oder in ihrer anderen Heimat. Es ist nicht so, dass die meisten Migrantinnen ausländische Sender schauen. Je jünger die Personen sind, die Migrantinnen sind und insbesondere wenn Migrantinnen in Deutschland geboren sind, konsumieren sie hauptsächlich deutsche Medien. Wir wissen auch aus der SVR-Studie, dass Migrantinnen stärker als Personen ohne Migrationshintergrund soziale Medien nutzen. Das kann man damit erklären, dass Migrantinnen im Durchschnitt jünger sind als Menschen ohne Migrationshintergrund. Das kann man auch dahingehend deuten, dass die Repräsentanz in der Medienlandschaft, im linearen Fernsehen, im sogenannten Qualitätsjournalismus, in den Zeitungen, wenig Personen mit Migrationshintergrund abgebildet sind und die Chance bekommen, beispielsweise Fernsehbeiträge zu machen, Sendungen zu moderieren. Also da haben wir einen großen Nachholbedarf. Die Repräsentanzlücke existiert in der Medienlandschaft in Deutschland. Die Medienlandschaft ist kein Spiegelbild unserer Gesellschaft und ich würde mir das nicht so leicht machen, zu sagen, ja, die bewerben sich halt nicht, was sollen wir machen? Da gibt es intelligente Lösungsmöglichkeiten, können wir auch darauf zu sprechen kommen. Also Migrantinnen nutzen Social Media auch als Empowerment-Raum, als Räumlichkeit, um andere Personen, die vielleicht ihrer Lebensrealität näher sind, auch anzuschauen und die Inhalte zu konsumieren und dazu beizutragen, dass Inhalte überhaupt produziert werden.
Über die Maßnahmen wollen wir auf jeden Fall noch sprechen. Warum ist es denn, Frau Sabura, so wichtig, dass Redaktionen mit Menschen mit Migrationsgeschichte auch besetzt sind?
Das Stichwort lautet ganz einfach Perspektivenvielfalt. Wenn Menschen in einer Gesellschaft sich nicht repräsentiert sehen, einerseits durch die Inhalte, die medial produziert werden, als auch durch die Menschen, die diese Inhalte präsentieren, sei es in Form von Moderatoren oder von Diskussionsleitungen etc., dann macht das etwas mit diesen Menschen. Jeder Mensch möchte gerne eine gewisse Ähnlichkeit auch feststellen können und zu sagen, das hat nicht nur ein gewisses ansprechendes Phänomen, sondern gleichzeitig sehe ich mich auch in dieser Person. Ich sehe, dass ich dort einen Ort haben kann, einen Platz haben kann. Heißt, wenn wir weiter beobachten, dass eine große homosoziale Reproduktion stattfindet, gerade innerhalb der Chefetagen des Öffentlich-Rechtlichen, dann ist das ein aktives Signal, was ausgesendet wird. Und ich denke nicht, dass man es dabei belassen kann, immer nur auf die Volontärsebene zu schauen und auf den Mittelbau, sondern entsprechend gerade in den Chefetagen sich wirklich klar zu machen und sich offen zu machen und festzustellen, dass Diversität und Pluralität immer eine Veränderung der internen Struktur bedeutet. Alles andere ist Kosmetik, ist Dekorum. Heißt, wenn wirklich etwas getan werden soll, muss es von oben kommen. Es muss auch per Direktive im Sinne von, wir packen das Thema an und wir leben es vor. Und da kommt ein ganz wichtiges Thema ins Spiel, nämlich sind die Verantwortlichen willens, Macht zu teilen? Ganz einfache Frage, ja oder nein?
Herr Gnifke, der Südwestrundfunk als größtes Medienhaus im Südwesten hat ein Diversitätskonzept erarbeitet und Ziel lautet, dass 25% der Volus Azubis, aber auch der Führungskräfte Migrationshintergrund haben sollen. Wie weit sind Sie da? Wie sieht das aus?
Sind Sie mir böse, wenn ich noch einmal auf Herrn Ferradoni eingehe?
Wenn Sie dann auf meine Frage
zurückkommen, nicht. Auf die komme ich gern zurück. Ich fand Ihre Präsentation wirklich sehr erhellend für mich, weil es waren für mich überraschende Befunde, dass das Vertrauen in deutsche Medien bei Migrationsfamilien höher ist als in die der Herkunftsländer. Das hat mich wirklich überrascht und es hat mir ungemein Mut gemacht, weil ich gesagt habe, ach, da ist ja doch nicht alles verloren, weil ich habe immer die Sorge, dass wir irgendwie kilometerweit an migrantischen Milieus vorbeisegeln und die sich überhaupt nicht für uns interessieren. Und umso mehr habe ich gesagt, ey, da geht doch was. Und wichtig Ihr Hinweis, Menschen mit Migrationshintergrund sind tendenziell jünger, also im Schnitt jünger. Und deshalb muss ich da natürlich genau gucken, da komme ich mit dem SWR-Fernsehen, so toll ich das finde, da komme ich nicht mehr hin. Da kann ich auf dem Tisch tanzen. Die werden nie in ihrem Leben mehr irgendwie das SWR-Fernsehen gucken. Und selbst bei linearen Hörfunkwellen ist es auch schon brüchig. Und dann spielt halt Spotify und andere spielen eine größere Rolle. Deshalb müssen wir da, glaube ich, eine Power reinlegen. Punkt. Jetzt Ihre Frage. Was machen wir? Ja, wir versuchen, es wachsen zu lassen. Wir versuchen, so gut es geht, auch Menschen Quereinsteiger zu holen. Dann auch in die Hierarchieebene. Und jetzt bitte nicht lachen. Wir haben ja bei uns in der Hierarchie keine Menschen, die ausländische Wurzeln haben, aber wir haben mehrere Menschen in hohen Hierarchieebenen, die aus Ostdeutschland kommen. Auch darauf haben wir am Anfang echt geguckt, damit wir auch diese Perspektive tatsächlich bei uns haben. Ja, ich weiß, es klingt immer ein bisschen komisch, wenn wir über Migrationshintergrund und Ostdeutschland, aber auch das ist eine Aufgabe, dass wir geguckt haben, dass wir auch eine Geschlechterparität auf den Führungsebenen hinbekommen. Da sind wir auf der Geschäftsleitungsebene bei 50-50, da sind wir darunter, der Hauptabteilungsebene, bei 40%. Das ist auch schon ein Fortschritt, den wir machen. Aber wir haben eine Achillesferse und das heißt Migrationshintergrund. Da sind wir rein statistisch, sind wir ja bei 25% im Sender, aber natürlich ist das komplett disproportional bei den Vergütungsgruppen. Das geht so nicht. Und deshalb müssen wir was tun. Deshalb haben wir uns das Ziel gesetzt, 25% zum Beispiel bei Volontärinnen, 25% aber eben auch bei den Führungskräfteprogrammen. Und da haben wir ein waches Auge drauf. Und es ist ein zähes Ringen. Und es ist nicht leicht, weil es ist immer schön, sonntags sich hinzustellen und sagen, wir brauchen mehr Menschen mit Migrationshintergrund und wir unterschreiben die Charta der Vielfalt und wir hängen noch bunte Fahnen vor die Tür. Und wenn es dann zur Auswahl kommt, dann sagen alle, aber bring mir jetzt jemanden, den ich sofort einsetzen kann. Und dann ist es hart, dann müssen wir sagen, nee, wir wollen etwas anderes. Und vielleicht noch einen Satz dazu, mir schlägt dann oft das Argument der besten Auswahl entgegen. Ja, aber die anderen sind dann besser, weil die haben mehr Praktika, also die Bio-Deutschen, nenne ich jetzt mal, die haben mehr Praktika und die haben bessere Noten, die sie mitbringen. Und dann sage ich, ja, aber das ist keine Bestenauswahl. Die Bestenauswahl richtet sich danach, was ist das Beste für den SWR? Und das Beste für den SWR ist mehr Perspektivenvielfalt. Und deshalb guckt bitte nicht nur auf die Zeugnisse, daran arbeiten wir.
Was in den letzten 50 Jahren nicht gewachsen ist, wird auch in den nächsten 30 Jahren nicht wachsen, wenn Sie nicht konkrete Maßnahmen anpeilen. Also wie kann es sein, dass in einer Region, die hochgradig mit Migration gelebt hat, niemand auf der Führungsebene einen Migrationshintergrund besitzt? Wachsen allein, laufen lassen allein hilft nicht. Sie haben ja Ihre Kompetenz bewiesen dadurch, dass Sie beispielsweise in Bezug auf Geschlecht paritätisch aufgestellt sind. Da haben Sie das stringent durchgezogen. Ich würde mir wünschen, dass unterschiedliche Maßnahmen auch entwickelt werden, beispielsweise mit PartnerInnen, neue deutsche MedienmacherInnen. Wenn Sie eine Stunde Zeit haben, stellen die Ihnen das Handbuch Diversität vor, unterschiedliche Maßnahmen von PraktikerInnen für PraktikerInnen. Das wäre eine konkrete Maßnahme. Unterschätzen Sie nicht Ihre Kraft, ihrer Wirkmächtigkeit, wenn es darum geht, Diversität herzustellen. Laufen lassen, das Wachsen hilft uns nicht weiter. Ich weiß, wie wissenschaftliche Karrieren aussehen. Die wissenschaftliche Karriere fängt nicht erst an, wenn Sie wissenschaftliche Mitarbeiterin werden oder wissenschaftlicher Mitarbeiter, sondern die wissenschaftliche Karriere fängt an bei beispielsweise studentischen MitarbeiterInnen. Wie rekrutieren wir studentische MitarbeiterInnen? Indem uns Menschen auffallen. Ja, aber das Problem ist, wenn Sie dann ein Stück weit eine Strategie anwenden, um in Ihrem Team die Vielfalt unserer Gesellschaft abzubilden, dann heißt es auch von anderen ProfessorInnen, du stellst ja nur AusländerInnen ein. Aber wenn sozusagen weißdeutsche Personen eingestellt werden, dann ist das normal. Also, lange Rede, kurzer Sinn, lassen Sie sich beraten von Personen, die bereits Expertise haben, nehmen Sie sich die Zeit diesbezüglich, es gibt gute Maßnahmen und dieses Wachsen, Zeit, das höre ich oft, aber wie lange muss es noch wachsen, bis man einsieht, wir haben nicht die richtigen Instrumente, wir gehen nicht in die Communities hinein, wir haben nicht die richtigen Formate und ich rede nicht davon, worüber Sie gerade geredet haben, Migrantinnenmilieus, sondern es ist auch eine Altersfrage. Wie sprechen wir Personen zielgruppenspezifisch an? Und zwar ist das kein Partikularinteresse, Sie tun Migrantinnen keinen Gefallen, sondern sie tun dem SWR einen Gefallen. Sie haben ja gerade gesagt, was ist für das SWR, für den SWR das Beste? Das Beste ist, eine vielfältige Redaktion abzubilden. Was müssen sie machen? Sie müssen entgegensteuern. Sie müssen aktiv sein.
Kein Widerspruch. Stimmt. Deshalb tun wir es ja.
Sie hören das SWR Kulturforum heute zum Thema Mangel an Vielfalt, deutsche Medien und Migration mit der Kommunikationswissenschaftlerin Nadja Sabura aus Köln, dem Didaktikprofessor Karim Feridouni aus Bochum sowie dem Intendanten des SWR und ARD-Vorsitzenden Kai Gnifke. Wir haben jetzt über Redaktionsstrukturen und Führungskräfte gesprochen. Ich würde gerne noch mal auf die Themen und auf die Inhalte, die aus solchen Redaktionen, die eben nicht divers besetzt sind, kommen. Welche Auswirkungen hat das auf die Inhalte? Wie unterscheidet sich die Themenauswahl und die Berichterstattung?
Die Themenauswahl muss sich gar nicht zwangsläufig unterscheiden, denn es gibt natürlich genuines Interesse beim Publikum, über die Themen informiert zu werden, die die Menschen tatsächlich vor allen Dingen konkret vor Ort angeht. Deswegen hier an dieser Stelle nochmal die Lanze gebrochen für den Lokal- und Regionaljournalismus. Es geht um die Pluralität der Perspektiven. Was heißt das konkret übersetzt? Wenn eine Redaktion homosozial besetzt ist, also wo alle bzw. fast alle Menschen aus einem ähnlichen Hintergrund stammen, das betrifft unter anderem auch andere Diversitätsmarker, wie zum Beispiel Akademiker, Nicht-Akademiker, Abled, Non-Abled etc., dann gibt es eine gewisse Perspektiven Einschränkungen, weil einfach nicht all die Perspektiven, die auch erlebt werden und die vermittelbar sind, per se mit dargestellt und vor allen Dingen diskutiert werden können. Es geht aber auf einer zweiten Ebene auch darum, dass eine wirklich plural aufgesetzte bzw. besetzte Redaktion in andere Diskurse eintritt, in eine andere Streitkultur. Denn das bezeugen wissenschaftliche Studien, dass wenn nur eine einzige Person innerhalb einer größeren Gruppierung eine andere Perspektive vertritt und einbringt, sie nicht die Chancen und die Möglichkeit hat, dort wirklich auch rein argumentativ wirkmächtig zu werden. Das heißt, das Thema voranzubringen, für das Thema zu kämpfen, da gibt es Gruppendynamiken, die sind soziologisch fest belegt. Heißt, allein aus diesem Interesse heraus sollten Redaktionen plural besetzt sein.
Ja, was soll ich sagen? Ich teile das eins zu eins. Wir brauchen die Perspektiven. Wir brauchen Perspektivenvielfalt. Aber ich will es jetzt nochmal erweitern, weil Sie haben es gesagt, es geht auch um soziale Marker. Also was wir ja nicht wollen, ist, dass wir alle nur so einen uniformen Typus haben von Mensch, der eine akademische Ausbildung hat, der dann irgendwie 7 Praktika gemacht hat, der dann das Volontariat macht und dann irgendwie bei uns 30 Jahre lang arbeitet, sondern wir wollen ja Menschen aus anderen, auch sozialen Zusammenhängen. Wir wollen auch mehr Menschen, die aus ländlichen Räumen kommen. Da haben wir auch ein Vielfaltsproblem. Wir leben alle in den Metropolen. Wir leben in Ludwigshafen, in Mannheim, in Stuttgart oder in Mainz und denken, die Menschen sind alle so wie wir. Das sind sie nicht. Die ticken auf dem Land schon auch anders. Auch das ist ein Stück Vielfalt, die wir stärker berücksichtigen müssen. Aber das setzt voraus, dass wir die Perspektiven im Haus haben. Und insofern bin ich komplett bei Ihnen. Da liegt, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel.
Es gibt mittlerweile, und das wäre der nächste Ratschlag, ich weiß, Ratschläge, die man öffentlich erteilt, sind mehr Schlag als Rat, aber eine andere Möglichkeit ist, OrganisationsentwicklungsberaterInnen an Bord zu holen, die nicht punktuell einen Vortrag machen, so wie ich oder Frau Sabura gerade auf der Bühne, einen Workshop machen, davon haben wir genug Sachen. Auch diese Zukunftsfrage Migration und Medien werden Sie ja an 3 Tagen nicht bewerkstelligen. Ich weiß, das ist gar nicht Ihre Zielsetzung, sondern es soll ein Stein des Anstoßes sein. Es gibt OrganisationsentwicklungsberaterInnen, die können Sie ansprechen, die kommen dann wochenlang, monatelang in Ihre Teams, in die Führungsetagen und entwickeln mit Ihnen Programme, die passgenau für Sie sind.
Ich nehme Ratschläge gerne entgegen. An der Stelle auch her damit. An einer Stelle wollte ich doch widersprechen oder mindestens mal relativieren. Ihr Befund zu sagen, nur wenn man vielfältig besetzt ist, kann man auch über Vielfalt berichten, der schien mir jetzt doch ein bisschen sehr apodiktisch, weil wenn das so wäre, dann müssten wir jetzt irgendwie 80% unserer Läden und irgendwie zumachen, also beim SWR, nämlich in den Teams, wo wir dann eben die Vielfalt nicht in die Masse haben, wie wir es uns wünschen. Ich glaube schon, dass es uns ganz ordentlich gelingt, auch Vielfalt abzubilden, aber dass es besser und sehr viel besser geht mit vielfältigen Teams, da glaube ich, sind wir dann wieder beieinander.
Das ist mir zu schwarz-weiß, weil direkt einen Laden zumachen und so weitermachen, dazwischen gibt es sehr viele graue Stufen. Ich möchte gerne noch zum Thema Pluralität etwas sagen. Es geht nämlich nicht nur um die Inhalte der Perspektivenvielfalt, sondern auch um Zugänge. Gerade im Lokal- und Regionaljournalismus. Zugänge zu Menschen, zu Geschichten, zu Individuen, die man mit abbildet und dort wiederum dann auch auf eine strukturelle Dimension hingeht. Was meine ich damit? Das hat was mit dem Thema Vertrauen zu tun. Beispiel Solingen, um jetzt nochmal den Kreis an den Anfang zu schließen. Ich habe mit großem Gewinn eine Sendung gesehen von Steuerung F bei Funk, nennt sich Attentat in Solingen. Wie kein anderes Format gab es hier Einblicke von Menschen vor Ort. Einerseits von Menschen, die nun rassifiziert werden, die noch stärker ausgegrenzt werden, noch mehr zum maximal Fremden und anderen gemacht werden mit all den Auswirkungen, die uns sehr bekannt sind. Und aber zeitgleich auch Zugang zu Familien eines Opfers, die entsprechend Bericht erstattet hat, dass der Mensch, der dort ermordet worden ist, sich alles andere gewünscht hätte, als dass hier eine politische Instrumentalisierung und eine Politik der Angst aufgrund dieser Tat geschieht. Und dieses Format Steuerung F Funk wurde gemacht von 2 Menschen mit internationaler Geschichte, Manuel Bialas und Sulaiman Tatmoudi. Die beiden werden einen anderen Zugang zu diesen Menschen gehabt haben, gerade, das wissen wir, in Bereichen, wo der Migrationsanteil hoch ist in einer Stadt wie hier, ist ein Medienmisstrauen vorhanden, das nicht so leicht zu durchbrechen ist. Das heißt, allein dadurch erhalten sie Zugänge, die sie gar nicht erst mit einer homosozial reproduzierten Redaktion erhalten würden. Und dadurch würde ein konkretes und wichtiges Teil des Bildes fehlen in der Berichterstattung.
Was immer auch so Fragezeichen aufwirft, sind so große sprachliche Unsicherheiten. Also Nennung der Nationalitäten und all dies. Was kann man dagegen tun, Herr Knifke?
Naja, da sollte man journalistisch sauber mit umgehen. Und da gibt ja der Pressekodex nach wie vor eine Handreichung. Die ist auch auslegungsbedürftig, aber die sieht ja in etwa so aus, dass man sagt, wenn es bei einer bestimmten oder Schilderung eines Verbrechens, wenn es dann für das Verständnis der Tat wichtig ist, auch die Täter, Täterinnen Herkunft zu kennen, dann möge man sie nennen. Das ging eine ganze Weile lang gut. indem man gesagt hat, wir nennen es mal generell oder ziemlich selten oder eigentlich gar nicht. Bis dann irgendwann eine Menge Leute gesagt haben, kann es sein, dass es schon auch ein bestimmtes Täterprofil gibt, bei dem es für die Tat schon wichtig wäre zu wissen, wo kommen die Menschen her und warum sagt ihr das eigentlich nicht? Und dann haben wir schon gemerkt, dass das dazu angetan ist, auch das Vertrauen in unsere Arbeit zu erschüttern. Und deshalb, glaube ich, gehen wir seitdem noch mal sehr, sehr viel bewusster mit dem Pressekodex und dem Abschnitt 12.1 um und prüfen uns genau, wann ist es für die Tat von Relevanz? Warum ist jetzt hier auf der anderen Rheinseite bei diesem Mord an diesem Polizisten, ist es dafür wichtig zu wissen, dass jemand aus Afghanistan stammt oder nicht? Und wenn Journalistinnen und Journalisten nach sorgfältiger Prüfung zu dem Ergebnis kommen, ja, das ist wichtig zu wissen, dann sollten sie es auch nennen. Eben auch nicht aus einer falsch verstandenen Sorge vor populistischen Interpretationen jetzt sagen, na, dann mal lieber nicht. Sondern ich kann jedem nur raten, sauber journalistisch seinen Stiefel durchzuziehen.
Ja, der Pressekodex, sehr wichtiges Handwerkszeug. Man kann und sollte, wenn angemessen, absolut über mögliche Hintergründe berichten. Übrigens auch in alle Dimensionen, beispielsweise auch die Gender-Diskussion bzw. Dimension. Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau ermordet. Dass hier nicht wirklich mit dem gleichen Level sozusagen angelegt wird oder das mit dem gleichen Hebel angelegt wird, das kann man durchaus betrachten und auch kritisieren. Wichtig finde ich, wenn eine Nennung stattfindet, dass es dann sofort aus guten Gründen eine Kontextualisierung braucht, nämlich dass eine reine Kulturalisierung und Rassifizierung von Straftaten, das sagen Wissenschaftler, quer durch die Bank, durch alle wissenschaftlichen Disziplinen, dass das zu kurz greift, denn es sind maßgeblich sozioökonomische Faktoren, die unter anderem zu solchen Taten führen. Also mir ist hier sehr wichtig, an dieser Stelle darzulegen, dass das Ganze verbunden ist mit Machtstrukturen, mit Hierarchiestrukturen, mit Chancengleichheit oder Ungleichheit, ohne dass zu irgendeinem Zeitpunkt dies eine Form der Rechtfertigung annimmt.
Vielleicht eine Ergänzung oder nochmal, wenn ich das aufgreifen darf, was Frau Sabura gerade gesagt hat. Wenn wir uns so eine Tat anschauen, klar kann man sagen, ne, Migration und dann die Herkunft nennen und so weiter, aber mich wundert es, dass wir beispielsweise gar keinen Aufschrei haben. Was hat Männlichkeit in unserer Gesellschaft mit Gewalt zu tun? Was hat Alter mit Gewalt zu tun? Junge Männer mit und ohne Migrationshintergrund werden im Laufe ihres Lebens von den 12- bis 26-Jährigen 90% von denen begehen irgendwann mal im Laufe ihres Lebens eine Straftat. Das muss jetzt keine große Straftat sein, sondern Kaugummi-Klauen gehört auch dazu. Irgendeine Straftat, 90%. Warum machen wir das nicht zum gleichen Thema? Warum sagt Friedrich Merz oder warum sagt die Redaktion des SWR nicht, Leute, wir müssen genauer hinschauen, Alter und Männlichkeit spielt eine Rolle. Vielleicht brauchen wir politische Programme der Kriminalitätsbekämpfung bei jungen Männern. Ich weiß schon, warum das nicht gemacht wird, weil da müsste man selbstkritisch sein, sowohl als Journalist als auch als Politiker, um zu sagen, die Männlichkeit, die wir vorleben, die ist vielleicht nicht die richtige in einer patriarchalen Gesellschaft, sondern Migration wird für alles verantwortlich gemacht. Und ich glaube, das meint es, wenn es um das Thema Kulturalisierung geht. Sie können Kriminalität nicht mit Rassismus bekämpfen. Glauben Sie bitte nicht, dass bestimmte Völker, Kulturen von Natur aus gewalttätig sind. Aber genau das wird uns doch suggeriert. Und das ist das Problematische. Und das Problematische ist auch, dass diejenigen, die ihre Berichterstattung für bare Münze halten, mich eingeschlossen, wir werden ein Stück weit beeinflusst, auch durch die Medienberichterstattung, wenn es um muslimische Menschen oder Migranten im Allgemeinen geht. Das formt unser Bild. Das heißt, wenn Migranten Migrantinnen, muslimische Menschen, schwarze Menschen, Sinti und Roma in den allermeisten Medienbeiträgen in einem negativen Zusammenhang erwähnt werden, dann formt das das alltägliche Leben. Und zwar nicht zum Positiven, sondern zum Negativen. Es schürt Vorurteile. So eine Einseitigkeit haben wir bei anderen Personengruppen in unserer Gesellschaft nicht.
Ja, ich fange mal mit was Positivem an. Ich finde, das, was Sie gesagt haben, ist ein wichtiger Hinweis in der Diskussion, die wir gerade intensiv führen. Dass wir häufig in der Berichterstattung über Morde an Frauen über Familiendrama reden. Es handelt sich um Femizide. Und da müssen wir genau gucken, dass wir vielleicht von dieser Floskel, von diesem Begriff des Familiendramas wegkommen, weil es ist was anderes. Diese Diskussion findet gerade statt und es macht mir Mut, dass wir diese Diskussion auch möglicherweise auf andere Deliktarten oder auch auf andere Zusammenhänge, dass wir da auch weiterkommen. Bei den anderen Punkten, sorry, da kann ich nicht mitgehen. Also wenn hier in Mannheim ein Polizist umgebracht wird, wenn in Solingen drei Menschen ums Leben kommen von jemandem, der nun wirklich erkennbar auch eine politische Absicht damit verfolgt. Wenn ich dann komme und sage, ja, aber das sind die sozioökonomischen Hintergründe oder Umstände und das sind die Machtstrukturen in diesem Land, die den Mann dazu bewogen haben. Dann
das hat niemand hat das behauptet.
Ich habe das nicht behauptet. Sie niemand. Haben die Fähigkeit, Dinge, die gesagt werden, in Ihrem Sinne zu verdrehen. Das habe ich nicht gesagt. Ich möchte niemanden, deren Taten rechtfertigen, das sind Terroristinnen, das ist ganz klar. Niemand hat gesagt, dass die Machtstrukturen dazu geführt hat, dass der Polizist umgebracht wird.
Ich hatte Sie schon so verstanden, aber dann habe ich Sie missverstanden und Ja. Dann ist das auch gut. Nur trotzdem, werde nicht der Wirklichkeit gerecht, wenn ich dann die Diskussion so führe und sage, ja, das sind junge Männer. Ich habe vor ungefähr 10 Jahren mal so einen Aufsatz geschrieben und habe gesagt, es hat sehr viel mit Alter zu tun und gar nicht mit Herkunft. Aber wir müssen schon auch zur Kenntnis nehmen, das hat was mit jungen, traumatisierten Männern zu tun. Und die kommen aus Kriegsgebieten, die kommen aus Afghanistan, die kommen aus Syrien. Und die bringen Traumata mit und die führen dann auch dazu, dass hier solche fürchterlichen Dinge passieren. Ich kann überhaupt nicht mitgehen bei Ihrer Formel, man kann Verbrechen nicht mit Rassismus bekämpfen. Weil da sitzt mir einfach dieser Rassismusbegriff deutlich zu locker. Ich weiß, der wird heute in Generationen, die jünger sind als ich, anders verwendet, als das noch für mich der Fall war. Für mich war Rassismus immer was mit Bomberjacke, Baseballschläger, Springerstiefel. Ich weiß, das wird heute anders gesehen. Bei mir sitzt das halt noch so tief und deshalb tue ich mich da immer so.
Vielleicht hat das was mit Wissenschaft und Medien zu tun, dass die Wissenschaft einen anderen Begriff anlegt als die Medien, die einen veralteten Begriff anlegt. Ja. Alltagsrassismus müssen Sie unterscheiden vom Staatsrassismus. Hintergrund der Mitte-Studie müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass Alltagsrassismus mehr als Bomberjacke und Springerstiefel ist.
Ich rede ja auch mit Menschen, die jünger sind als ich. Und da mache ich schon die Erfahrung, dass wir unterschiedliche Termine oder gleiche Termini unterschiedlich besetzt haben.
Ich denke schon, dass es wichtig ist, dass sich Medienverantwortliche auch mit der wissenschaftlichen Dimension auseinandersetzen. Ich wollte noch eine Zahl zur Validierung von Herrn Feridoni hineinbringen, denn das wurde jüngst auch erst von der Journalistin Gilda Sahebi gesagt, 8% der Bevölkerung bekommen ihre Informationen über Migration aus dem persönlichen Umfeld. Und der Rest, also der absolute Löwenanteil, über mediale Berichterstattung. Ich möchte das einfach noch einmal hier in das Zentrum stellen, wie wichtig es ist, denn das ist heute unser Thema. Und interessant fand ich, Herr Gnifke, dass Sie einerseits zwar abgelehnt haben, es soll jetzt nicht irgendwie um die sozioökonomischen Verhältnisse gehen etc. und zeitgleich erkennen Sie an, dass es traumatisierte Menschen sind. Aber wenn diese traumatisierten Menschen hier keine sozioökonomische Chance bekommen, keine Möglichkeit auf Therapieplätze, keine angemessene Integration, weil das auch gerade unter der laufenden Regierung sowas von kaputt gespart wird, bis über die Hälfte des bisherigen Budgets für Sprachkurse eingespart wird. Und wir hatten es heute schon im Verlauf dieser Tagung, Sprache ist der Schlüssel zur Integration, zum Verständnis. Dann finde ich, dass Sie doch auch auf diese Art und Weise anerkennen, dass es sehr wohl auch die strukturelle Dimension betrifft, die man durchaus beleuchten kann, wenn Bericht erstattet wird über solche Taten.
wir müssen schon gucken, dass wir die Kausalität nicht umdrehen.
Das also macht niemand.
Ich würde jetzt ungern so stehen lassen, dass die deutsche Gesellschaft schuld daran ist, dass Menschen, die zugewandert sind, hier Straftaten begehen. Halte ich für eine relativ steile These.
Wer hat das gesagt? Ich muss an dieser Stelle zurückfragen.
Dann habe ich Sie wieder falsch verstanden.
Ich möchte zum Schluss noch mal auf Strategien eingehen, auf Möglichkeiten, wie man eben mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in Redaktionen bringen kann, noch mal eine Werbetrommel rühren kann oder proaktiv nach draußen gehen kann. Was kann man noch tun?
Recruiting ist ein großer Schlüssel, auch wenn ich mir jetzt wieder möglicherweise den Vorwurf einhandle, das ist zu schlapp und es hat nur diese Wachstumskomponente, aber das würde ich schon mal sagen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir gezielt auch Leute ansprechen, auch mit einem anderen Bildungsabschluss, der eben kein akademischer ist. Da haben wir ja gesagt, wir verändern unsere Anforderungen im Bereich von Volontärinnen und Volontären, weil wir gesagt haben, wir wollen eben auch eine andere Perspektive. Das kann Zuwanderungsgeschichte bedeuten, es können aber auch Menschen sein ohne Zuwanderungsgeschichte, aber die eben mit einem Realschulabschluss um die Ecke kommen, weil die für uns auch wichtig sind, weil die auch einen anderen Blick auf die Welt mitbringen. Da werben wir und da nutzen wir die klassischen Recruiting-Tools mittlerweile. Da sind wir ja nun auch, glaube ich, hinreichend professionalisiert. Dann geht es weiter mit den Förderprogrammen. Wie werde ich Führungskraft im SWR? Und wenn man dann die erste Führungsebene erreicht hat, dann geht es weiter. Dann kommt das nächste Programm. Und bei allem haben wir uns vorgenommen, ein Viertel wird mit Menschen mit Vielfaltsmerkmalen besetzt.
Ich hätte 2-3 Maßnahmen. Einerseits verpflichtende Schulungen, gerade auch für Führungspersonal und diejenigen, die eben in Schlüsselpositionen oder in Machtpositionen sitzen, gerade im Öffentlich-Rechtlichen, zu den genannten Themen, spezifisch eben auch Rassismus. Denn wer Rassismus nicht als quasi ein konstitutives Element in dieser Gesellschaft begreift und die damit eingeschriebenen Machtstrukturen, der versteht auch die plurale Gesellschaft nicht und kann entsprechend auch nicht über diese plurale Gesellschaft angemessen und ausreichend berichten. Dann eine echte Reflexion und auch eine öffentliche Reflexion, dass man also auch öffentlich zeigt, nicht nur hier in diesem Rahmen, sondern öffentlich mit dem Publikum vor Ort darüber spricht, ja, wir möchten es gerne verändern, das sind unsere Maßnahmen und in einen Diskurs treten. Ja, das kostet Ressourcen, ist es uns das wert in der pluralen Vielfaltsgesellschaft? Und als drittes das Thema der Binnenpluralität stärken. Dazu gehört maßgeblich, sichere Räume zu schaffen. Räume, in denen sich Menschen, die neu hinzukommen und die eben nicht maßgeblich normkonform sind, also positiv gesehen, eine andere Historie und andere Marker mitbringen und damit auch eine Fremdheitsgeschichte in sich tragen, die in ihrer sozialen DNA eingeschrieben ist, dass diese Menschen sich sicher fühlen können. Und ich weiß aus vielen Gesprächen mit Journalistinnen und Journalisten, auch des Öffentlich-Rechtlichen, dass diese Sicherheit nicht immer gegeben ist, dass es Ausschlüsse gibt, dass es Isolationen gibt. Hier halte ich es für absolut notwendig, sich dem zu stellen und diesen Menschen diese sicheren Räume überhaupt erst zu ermöglichen.
Herr Feridouni? Eine Maßnahme könnte sein, die nächste Person, die Abteilungsleiterin wird, Abteilungsleiter, muss Migrationshintergrund haben, muss eine internationale Familiengeschichte besitzen, sonst stellen wir die Person nicht ein. So wie Sie das paritätisch bei Geschlecht gemacht haben, können Sie das damit anfangen. Die nächste Person mit Führungsverantwortung als Abteilungsleiter muss eine internationale Familiengeschichte sein, sonst besetzen wir die Stelle nicht. Sie werden große Vertrauensverluste erleben bei den BeitragszahlerInnen, die mit Migrationshintergrund sind, wenn sie sehen, niemand in der Chefredaktion hat einen Migrationshintergrund, niemand kann nachfühlen, wie es heißt, rassistisch diskriminiert worden zu sein, niemand kann nachfühlen, wie es ist, aufgrund von Queerfeindlichkeit oder Transfeindlichkeit diskriminiert worden zu sein. Also sie werden einen Vertrauensverlust erleben, den erleben sie jetzt schon, der wird aber zunehmen, wenn die BeitragszahlerInnen sich nicht repräsentiert fühlen.
Stimmt.
Das war das SWR Kulturforum von den SWR Zukunftstagen in Ludwigshafen zum Thema Mangel an Vielfalt, die deutschen Medien und die Migration. Und es diskutiert Professor Karim Feriduni von der Uni Bochum, SWR-Intendant und ARD-Vorsitzender Kai Gnifke sowie die Kommunikationswissenschaftlerin Nadja Sabura. Ich danke Ihnen für die angeregte Diskussion. Mein Name ist Marie-Christine Werner.